Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt.
Anlässlich unserer aktuellen Staffel des Podcasts Museumslauschen, der Podcast vom Museumsverband Sachsen-Anhalt, sind wir heute mit Florian Fischer zusammen. Wir, das sind meine Kollegin Annette Müller-Spreiz und ich.
Hallo.
Alexander Gorre. Hallo Florian.
Hallo. Ja, hallo. Schön hier zu sein. Also ich bin Florian Fischer, ich leite das Kreismuseum Osterburg. Ein sehr junges Museum im Landkreis, besitzt des Landkreises Stendals, ist oben im Norden in Sachsen-Anhalt. Ich habe mich spezialisiert auf Kreis-Stadt-Bezirksmuseen. Also ich habe vorher auch in einem Kreismuseum in Niedersachsen gearbeitet. Ich habe im Bezirksmuseum in Kreuzberg gearbeitet, Friedrichshain-Kreuzberg. Und diese Museen sind meine Leidenschaft. Also Museen, die eine vielfältige Sammlung haben, die alles haben. Wir haben was von Schmetterlingen, wir haben was von Adelsgeschichte, einer archäologischen Sammlung, einer Kunstsammlung, einer alltagsgeschichtlichen Sammlung, wir haben eine handwerkliche Sammlung, eine landwirtschaftliche Sammlung, natürlich. Und wir haben eine Sammlung zur Politik in der DDR, wir haben eine Sammlung zur Sammlungsgeschichte. Also wir könnten auch eine Meta-Ausstellung machen. Also wir können unglaublich viel machen. Und das ist meine Begeisterung für diese Art von Museen. Also manche Leute sagen despektierlich Gemischtwarenläden. Für mich ist es einfach nur eine Chance, immer was anderes zu machen, jeden Tag. Und dieses Museum wurde schon zweimal gegründet.
Also sehr junges Museum. Was heißt sehr junges Museum im Verhältnis?
Früher gab es den Kreis Osterburg, genauso wie es den Kreis Stendal gab. Heute gibt es nur noch den Kreis Stendal. Und es war quasi das letzte Landkreis, der kein Kreismuseum hatte, sozusagen. Also kein Museum im Kreis. Und das war damals so geregelt, dass die Sammlung, besonders die archäologischen Stücke und ähnliches, alles, was aus dem Kreis Osterburg gekommen ist, in Stendal war und gezeigt wurde. Es gab dort allerdings eine große Unzufriedenheit diesbezüglich, weil man das Gefühl hatte, dass der Kreis Osterburg nicht ordentlich repräsentiert wird. Und so gab es lange eine Initiative, dass ein neues Museum gegründet werden sollte. So, jetzt fällt die Gründung des Museums in eine sehr schwierige Zeit. Es ist so, dass das Museum eigentlich erst 34, 35 gegründet worden ist, eine Zeit, in der keine Museen gegründet worden sind, außer wenige Ausnahmen. Und dies hatte einen großen Einfluss auf dieses Museum an sich. Ich zitiere einmal ganz kurz aus meiner Denkschrift
über die Richtung des
Kreisheimatmuseums für den Kreis Osterburg.
Schön mit Maschinenschrift noch.
Mit Maschinenschrift, das ist eine Kopie. Dies ist nicht unterschrieben, aber das Original ist unterschrieben vom Kreisleiter der NSDAP, B. Presting, und vom Kreisbauernführer E. Rogge. Ich lese einfach nur mal die ersten paar Abschnitte vor. Bereits seit einiger Zeit, insbesondere seit Beginn des Jahres 1935, ist von dem Kreise Osterburg die Errichtung eines eigenen Kreisheimatmuseums in Osterburg in Aussicht genommen worden. Es war auch auf die Dauer ein unhaltbarer Zustand der Bevölkerung des Kreises, ein Heimatmuseum und damit eine Stätte zur Pflege bodenständiger Volkstumswerte vorzuenthalten. Die Bedeutung der vor- und frühgeschichtlichen Kultur unserer germanischen Vorfahren für unsere gesamte nationalsozialistische weltanschauliche und politische Schulung erweist vor allem die Dringlichkeit und Notwendigkeit der Gründung eines Kreisheimatmuseums, das von weiten Schichten der Bevölkerung in Stadt und Land auch auf das Entschiedenste begrüßt und von sämtlichen Staats- und Parteistellen im Kreise gefördert wird. Dann lese ich auch noch mal ganz kurz den letzten Absatz. Also den ganzen Rest spare ich mir jetzt einfach mal. Auf der vom Kreise vorgeschlagenen Grundlage, nämlich Errichtung eines selbstständigen Kreisheimatmuseums, dafür aber weitere Zusammenarbeit, gegebenenfalls auch Austausch von Funden, Modellen und Herausgabe einer gemeinsamen Zeitschrift, wurde jedoch seitens des Zwecksverbandes jegliche Verhandlung abgelehnt. Es geht um Stendal. Der von dem Kreise Osterburg beantragte Einberufung einer Sitzung des Zwecksverbandes wurde vom Vorsitzenden nicht stattgegeben. So blieb dem Kreise Osterburg nur übrig, von seinem Recht Gebrauch zu machen, aufgrund der Zweckverbandssatzung die Zugehörigkeit zum Zweckverbande zu kündigen. Dies ist inzwischen geschehen und satzungsgemäß hört die Zugehörigkeit des Kreises zum Altmärkischen Museum Zweckverband Stendal-Osterburg am 31. Dezember 1935 auf. Vom 1. Januar 1936 ab ist der Kreis Osterburg somit von allen vertraglichen Bindungen frei und in der Durchführung seines Planes zur Errichtung eines eigenen Kreisheimatmuseums völlig ungehindert. So, es ist tatsächlich einerseits eine nationalsozialistische Bildungsstätte. Ich könnte auch Bilder zeigen, wie es eingerichtet worden ist. Also entspricht tatsächlich klaren Vorgaben, also germanische Darstellung, diese Dioramen, dann einzelne Figuren von Germanen und ähnliches. Und es gibt so ein ähnliches Museum im Teutoburger Wald, das Freilichtmuseum Oerlinghausen. Das wurde als germanisches Freilichtmuseum gemacht, um ein neues Germanenbild zu zeigen, 1936. Wir können uns ja vorstellen, wie das ist. Und das hing auch zusammen mit Olympia 36, also mit so einem modernen Deutschlandbild, was vermittelt werden sollte über Kultur und halt auch über Außenwirkung. So, jetzt ist es so geworden, dass Oerlinghausen ein großes Propagandainstrument war. Osterburg, ja, wie soll man sagen, 1937 gab es eine Grabung in Osterburg. Das war tatsächlich auch von oben befohlen sozusagen. Es ging um den Burgwall in Osterburg. Das Ziel war, germanische Funde zu finden, um den germanischen Ursprung des Kreises zu zeigen. Das Problem ist, man hat nur slawische Funde gemacht. Damit ist Osterburg dann auch tatsächlich aus der Bedeutung für die Propagandawirkung heraus verschwunden. Dennoch ist die Sammlung, die anfängliche Sammlung, die komplett aufgehoben worden ist, also auch die Ausstellungsarchitektur und ähnliches, ist quasi im Museum verblieben. Bis zum Ende des Krieges. Also der Gründungsdirektor war ein ehemaliger Schullehrer, ist dann auch irgendwie verschwunden. Und die Sammlung ist in der Schule, wo es als heute Bibliothek in Osterburg ist, dort eingelagert worden und war dann erstmal weg. So, und hat sich auch keiner mehr drum gekümmert. Und Museum, es gab andere Schwierigkeiten und die Museumssammlung war, ja, die archäologische Sammlung und die heimatkundliche Sammlung, alles normal, unverfänglich, aber im Grunde genommen alles, was drumherum war, war Propaganda, sozusagen.
Und dann musste das Museum nach dem Krieg die Räumlichkeiten wechseln oder wurde im Zuge der Neugründung verlagert?
Es ist tatsächlich so gewesen, dass das Museum komplett geschlossen worden ist. Dadurch, dass es so nationalsozialistisch geprägt war in seiner, in seiner Darstellung, hatte das erstmal gar keinen Platz in der Situation. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was mit dem damaligen Museumsleiter passiert ist. Ich habe einfach nie wieder was von ihm gehört. Und die Sammlung, die komplette Sammlung stand auf dem Dachboden. Was auch eine Schwierigkeit ist, weil bei der Inventarisierung gibt es viele Dinge, wo Altbestand steht. Also auf dem Dachboden gefunden. Auch wenn sich auch die Vorgänger Mühe gegeben haben, besonders mit der archäologischen Sammlung, die ist gut erfasst, gibt es natürlich eine Menge Lücken. So, die dann der Nachfolger, der erste Leiter des Museums und der zweite, also Lindemann und Ebuhi, dann versucht haben zu schließen. Und zwar zusammen mit Knorr.
Und für dieses neue Museum gab es den Ortswechsel.
Richtig. Und dieser Ortswechsel ist direkt ein Bereich, der uns dann natürlich auch sehr stark in Provenienz hineinbringt. Es war nämlich so, dass ein Gebäude von dem Kaufmann C.C. Bode enteignet worden war wegen Republikflucht. Das war ein großes Handelsunternehmen, was die gesamte östliche Altmark mit Dingen versorgt hat für den landwirtschaftlichen Gebrauch. Es war so, dass nach dem Krieg konnte er sein Geschäft nicht einfach so weiterführen. Also es war auch so, dass er relativ sicher eher zu denen gehörte, die als problematisch angesehen worden sind. So. Jetzt nicht unbedingt von seiner Vita her, sondern einfach von seiner Position her. Im Grunde genommen hat er seine Zukunft auch nicht mehr gesehen. Er ist dann weggegangen, irgendwie nach Hamburg und hat im Grunde genommen natürlich sein Haus dort zurücklassen müssen, sozusagen. Dieses Haus ist ein altes Fachwerkhaus, als Geschäftshaus geplant und gebaut. Es ist wirklich wunderschön so, es ist riesengroß, also es ist ein wirklich sehr langes Haus und da ist unser Museum drin gewesen bisher so. Jetzt im Moment ist es geschlossen aus baulichen Gründen und wir haben im Moment andere Alternativen bei uns im Ort, wie wir ausstellen und was wir ausstellen. So, und jetzt stand dieses Haus halt leer. Es gab gleichzeitig dieses Interesse daran, ein Museum zu gründen. So. Einerseits sehr problematisch, oder wie man das nennen mag, oder der Fluch des Museums ist der, dass auch das Inventar des Hauses mit übernommen worden ist. Das heißt, wir haben auch eine Sammlung, die sehr alltagsorientiert ist, die nicht nur das ist, was Leute sammeln, weil es schön ist, weil sie es aufbewahren, sondern es ist eine sehr alltagstaugliche Sammlung.
Jetzt hast du ja schon zwei Schlagworte gesagt, die ganz gut ins Thema der Staffel überleiten, nämlich einmal das Wort Provenienz, was ja das übergreifende Thema an sich ist. Und dann hast du Herr Knorr erwähnt. Annette, möchtest du das vielleicht vertiefen?
Ja, unbedingt. Dafür sind wir heute zusammengekommen. Und ja, ich möchte nochmal einführen, dass ihr quasi ja dann, also das Museum wurde 1954 quasi neu gegründet. Und wir haben damit so ein Zeitfenster, dass wir halt nochmal gucken, was ist eigentlich eben in der DDR passiert. Und ja, auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kommt ja die sowjetische Militäradministration in Deutschland erstmal auch zum Tragen und wird dort in ihrer ostdeutschen Zone eine Diktatur eben nach sowjetischem Vorbild einrichten. Und damit waren sowohl eine politische und gesellschaftlich-ideologische Umgestaltung als auch ein ganz erheblicher wirtschaftlicher Wandel verbunden. Und ja, vorhandenes Kunst- und Kulturgut zu entziehen, das nützte dem staatlichen Regime sowohl in der sowjetischen Besatzungszone als eben auch in der Deutschen Demokratischen Republik, der DDR. Und da gibt es sechs verschiedene, so nacheinander relevant werdende und teilweise ineinandergreifende Vorgänge und Zusammenhänge aus Ereignissen und Gesetzgebung bis hin auch ein bisschen Gesetzesbeugung und Missbrauch. Und ja, nach den neuesten Erkenntnissen sind da sieben Zusammenhänge zu prüfen, die für die Provenienz relevant sind. Und so ein bisschen Theorie quasi vorab in unserem Podcast. Da geht es also um Übernahmen aus der Bodenreform. Sogenannte Schlossbergungen ist vielleicht einigen ein Begriff. Dann haben wir die flüchtigen Rücklässe, worauf wir heute noch zu sprechen kommen. Dann gibt es Eingänge im Zusammenhang mit der Kulturschutzgesetzgebung der DDR, also dann auch mit Blick auf Ausreisen ab 1961. Und dann gibt es aber auch Zugänge aus Vermögenseinzug nach Strafverfahren, Einlieferungen von Objekten durch staatliche Organe und Massenorganisationen, die Erwerbungen beim staatlichen Kunsthandel in der DDR sind zu hinterfragen. Und dann gibt es auch noch ganz zum Schluss die Ankäufe bei der Kunst- und Antiquitäten GmbH, die dann 1990 in Liquidation war. Ja, und das quasi so als theoretisches Vorlauf-Info. Und in diesem politischen Spektrum bewegen wir uns, wenn wir jetzt auf das Museum in Osterburg blicken. Und ja, das ursprüngliche Fachwerkhaus in der Breitenstraße 46 war also Sitz der Osterburger Handelsfirma Karl Christoph Bode. Ja, vielleicht kannst du es noch mal näher erläutern. Wie wurde aus dem Wohn- und Geschäftshaus ein Museumsgebäude?
Die Übernahme dieses Hauses, ich habe ja eben gezählt, dass es zwei Gründungen gab. Mhm. Die erste Gründung war ja diese nationalsozialistische Gründung. Es war ein Propagandamuseum. Die zweite Gründung war quasi das Gleiche. Durch diese Pause zwischen Krieg und der Neugründung des Museums ist es dazu gekommen, dass das Museum wiederum komplett eingerichtet worden ist im Sinn der Zeit damals. Also wir reden auch davon, dass Knorr damals auch schon angefangen hat, seine Richtlinien für Museen zu entwickeln. Und das Kreismuseum Osterburg war dementsprechend ein gewisser Spielplatz auch für diese Sache. Also es war im Grunde genommen eine andere Ideologie, die sich quasi dort in diesem Museum dann ausgebreitet hat. An einem neuen Ort und unter neuen Leuten. Und weil das wieder so ein gewisses Experimentierfeld war und wieder so eine mehr oder weniger, die meisten Museen bestanden ja schon in der DDR. Da wurden ja jetzt nicht groß neu gegründet, so, zumindest nicht in der Zeit. Und das hat dann auch wieder dazu geführt, dass es auch wieder eng gebunden war an das damalige herrschende System. Und das hat auch dazu geführt, dass, wie wir herausgefunden haben, es sehr viel Kunsthandel gab, dass Knorr dort halt sein altes Knorr-System ausprobiert hat, bevor das neue veröffentlicht worden sind. Deswegen wir immer noch die Archäologie unter Römisch 3 haben, im Gegensatz zu Knorr, wäre da Römisch 1. Aber Römisch 1 ist bei uns DDR-Geschichte und 2 ist Geschichte vor 1945. Das ist jetzt aber wahrscheinlich viel zu nerdig. Ja.
Aber kommen wir nochmal zurück auf die Familie Bode. Was ist denn da für Stücke im Museum verblieben?
Also einerseits, also wir haben wirklich regional bedeutsame Stücke daher, zum Beispiel die Uhr eines Seehäuser-Uhrmachermeisters, auch aus dem 18. Jahrhundert. Das wurde im Grunde genommen für das Haus gebaut. Also das ist sogar die Lücke in der Holzvertäfelung für diese Uhr, ist in diesem Haus drin. Also das hängt eng mit der Geschichte, aber auch mit Mengen der Region zusammen. Es sind aber auch so einfache Sachen, wie zum Beispiel ein Kontorstuhl, der so unauffällig aussieht, dass wir Monate gebraucht haben, um ihn überhaupt zu finden. Man muss sich das vorstellen, das ist einfach nur ein Fahrradsessel auf so einem Dreibein, der drehbar ist. Also Dinge, wo man gar nicht auf die Idee gekommen wäre, sowas zu sammeln, weil das halt im Inventar ist. Es sind viele Unterlagen von Bode aus den Geschäftszeiten dabei. Jetzt gerade haben wir ein Projekt, da habe ich gefunden, er war doch ein Weinhändler. Etiketten, so fertig gedruckte Etiketten, so für den deutschen Wein aus deutschen Trauben. Also sehr, also es war im Grunde Propaganda-Etiketten, aber da stand auch der Name Bode dann drauf. So Dinge, die man sicherlich normalerweise weggeschmissen hätte, so irgendwie. Und ja, aber auch so alltägliche Dinge, Spielzeug zum Beispiel aus der Bodes Kindheit.
Oder, wie habt ihr das alles wieder zusammengesucht? Also,
das war tatsächlich eine meiner ersten Aufgaben. Dinge zusammensuchen für diese Restitution. Wir haben das so gemacht, wir haben dann Dinge von Bode herausgesucht, die mein Vorgänger halt markiert hat, über die verhandelt worden ist, wo es dann halt einen Gerichtsbeschluss gab, dass sie wieder rausgegeben werden und so weiter und so fort. Und die haben wir dann alle zusammengesammelt, auf einen großen Tisch getan, soweit es möglich war. Und dann sind die Nachfahren gekommen und haben geguckt, was brauchen wir, was kriegt das Museum. So läuft dann auch eine Restitution ab. Und das war Gott sei Dank alles sehr einvernehmlich. Deswegen will ich auch unbedingt Leuten sagen, wagt es zu restituieren. Wir haben unglaublich viel bekommen, Dinge, die wir eigentlich für das Museum mehr brauchen, als die persönlichen Briefe von der Großmutter, sondern Dinge wie Rechnungen oder Bauakten oder sonstiges, das haben wir alles bekommen, sozusagen, weil wir uns halt vernünftig mit diesen Fällen auseinandergesetzt haben, besonders mit dem Fall Bode. Der Landkreis hat dann auch Zahlungen geleistet dafür, dass wir dann auch in diesem Gebäude bleiben können. Ja, genau.
Großes Stichwort, was jetzt immer wieder aufkam, Kunsthandel, also Kunsthandel der DDR. Könnt ihr das vertiefen für mich?
Ja, es gab tatsächlich eine relativ übliche Art und Weise, wie Kunsthandel, wie dieses Thema Provenienz, Enteignung und Kunsthandel zusammenhängt. Es ist so, dass es sehr üblich war, was mein Vorgänger damals gemacht hat. Im Grunde genommen hat er Listen bekommen von Enteignungen, die auch noch bei uns im Museum liegen, weil unsere Vorgänger haben gesammelt und haben es total, also ohne irgendwie irgendwas zu verbergen, haben die alles gesammelt, was ihnen wichtig war und haben das auch ehrlich getan, so, und ehrlich dokumentiert. Und wie gesagt, es kamen Listen. Mein Vorgänger hat diese Listen im Grunde genommen abgearbeitet, hat hingeschrieben, was ins Museum kommt und was in den Handel kommt. Und von dem Handel, also von dem Geld, was er quasi in den Kunsthandel gegeben konnte, hat er Museumsausstattung gekauft. So war das damals organisiert. Und diese Dinge sind dann, die muss man manchmal ein bisschen genauer hingucken, wenn man in den Inventarbüchern dies finden möchte. Da steht oft Bodenreform, Enteignung, da steht aber auch durchaus Schenkung von der LPG, irgendwas. Und dann wusste man ganz genau, okay, da stand ein Gutshof. Das, was die LPG hier geschenkt hat, das ist ein wunderschöner Renaissance-Schrank. Okay.
Das ist nicht so typisch für die LPG.
Warum ist denn ein Wappen drauf? Und dann ist im Grunde genommen, muss man da halt wirklich genau hingucken, was woher kommt. Und alles, was jetzt noch nicht restituiert worden ist, das ist im Grunde genommen auch nicht, also das ist erledigt sozusagen. So, aber
ein guter Punkt, um auch überzuleiten zu Claudia Brandt vom sogenannten Knorr-Projekt aus Halberstadt und nochmal einen dieser Verkaufsvorgänge uns ein bisschen näher vor Augen führt und wir ganz konkret in ein Beispiel eintauchen können.
Dr. Claudia Brandt. Ich arbeite derzeit an einem Forschungsprojekt, gefördert vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, das sogenannte KNOR-Projekt. Das Kreismuseum Osterburg ist ein Kooperationspartner und daher forsche ich auch in diesem Museum.
Also, von April 1955 bis 1966 war Fritz Epui Museumsleiter. Und 1967, ein Jahr, war es Erich Zippler. Da wissen wir noch gar nicht so richtig, kommissarisch, wie auch immer. Und dann von 1968 wieder bis Januar 1973 war es wieder Fritz Epui. Und mit diesen beiden Männern ist ein Sonderfall verbunden. Wir haben hier nicht unrechtmäßige Erwerbungen, sondern wir haben Verkäufe an die Kunst- und Antiquitäten GmbH. Und die wiederum sind ein Phänomen in etlichen Museen in der DDR zur Devisenbeschaffung. Darunter ja auch die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden und die staatliche Kunstgalerie Moritzburg in Halle an der Saale. Wie war das nun in der Provinz, in Osterburg? Was hatten Fritz Epui und Erich Zippler mit dem volkseigenen Handel moderne Kunst zu tun?
Epui und Zippler hatten natürlich in ihrer Funktion als Museumsleiter damit zu tun. Das Kreismuseum Osterburg hat von 1966 bis 1972 mehr als 300 Objekte an den Kunst- und Antikhandel verkauft. Und das lässt sich sehr gut im Museumsarchiv nachvollziehen. Wir haben hier einen Ordner in roter Farbe mit dem Titel Einnahmen-Sonderkonto. Und der heißt so Einnahmen-Sonderkonto, da das Geld aus den Verkäufen an den staatlichen Kunsthandel auf ein gesondertes Konto floss. Der Ordner beinhaltet über 60 Blätter und unter anderem findet sich da die Korrespondenz zwischen den Museumsleitern Epui und Zippler und dem volkseigenen Handel moderne Kunst. Der große Vorteil des Museums war im Hinblick auf Verkäufe, dass es sehr vorbildhaft inventarisiert hat nach 1945. Es waren Karteikarten mit Fotos der Objekte vorhanden, die an den staatlichen Kunsthandel gegeben werden konnten zur Einsicht. Also quasi wie so ein kleiner Katalog. Und allein von 1966 bis 1968 hat das Museum rund 8.000 Mark aus Verkäufen erhalten. Vom Erlös blieb dem Museum allerdings relativ wenig. 25% behielt der volkseigene Handel moderne Kunst und der restliche Betrag musste nochmal zu 50% an den Träger, also den Rat der Stadt bzw. den Rat des Kreises, abgeführt werden. Und mit dem, was dann übrig blieb, hat das Museum vor allem Gebrauchsgegenstände angeschafft, also Büromöbel, Materialien, solche Dinge eben.
Also wurde Kunst in banale Büroausstattung investiert.
Genau, so kann man es sagen. Was noch interessant ist, dass Fritz Epui 1967, also zur Hochphase der Verkäufe, für etwa ein Jahr aus dem Museumsdienst ausschied, um als Wanderlehrer zu arbeiten. Und ob das jetzt mit den Verkäufen zusammenhängt, wissen wir nicht. Aber der Zeitpunkt ist sehr auffällig. Und über seinen Nachfolger Erich Zippler wissen wir leider kaum etwas. Vermutlich wurde er vom Rat der Stadt Abteilung Kultur eingesetzt.
Also da seid ihr noch dran und werdet noch ein bisschen mehr forschen. Ja, kannst du uns sagen, welche Art von Objekten denn dann eigentlich verkauft wurden? Was war interessant für den volkseigenen Handel moderne Kunst?
Im Grunde alles, was sich gut verkaufen ließ. Also Möbel, Gemälde, Grafiken, Asiatika, auch Bücher, also so klassisch verwertbare Objekte. Viele Objekte kamen ursprünglich aus der Bodenreform oder anderen Enteignungen. Das war der Fall, weil vieles, was aus der Bodenreform dann ins Kreismuseum Osterburg kam, überhaupt nicht zum Sammlungsprofil eines kleinen Heimatmuseums passte. Das war seit 1958 klar festgelegt auf die Landwirtschaftsgeschichte und die Ur- und Frühgeschichte der Region. Ein Porträt einer adligen Person etwa war zwar hübsch anzusehen, aber passte im Grunde nicht in die Sammlung.
Okay, ja, und eines der verkauften Gemälde finde ich besonders interessant. Der Titel heißt Frau mit Bibel in der rechten Hand, sitzend halb rechts. So steht es auf der Karteikarte. Des holländischen Malers Adam Wüst, der im 17. Jahrhundert gelebt haben soll. Das Ölbild ist, so sehen wir es auf der Karteikarte, 56,5 x 51 cm groß
Uns liegt hier nur so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme vor, deshalb kann ich jetzt keine Angaben zur Farbigkeit machen, aber ich will es den Zuhörerinnen gerne mal beschreiben. Wir sehen eine nicht mehr ganz junge Frau. Sie trägt ein Kleid mit so Dreiviertelärmeln und die lenken das Augenmerk eben auf ihre Hände. Sie trägt eine feingelegte Haube, die wiederum dann das Gesicht akzentuiert. Sie sitzt auf einem Stuhl und hält in ihrer rechten Hand das im Bildtitel erwähnte kleine Büchlein halb zugeschlagen vor ihrem Oberkörper, während die andere Hand locker von der Armlehne herab auf ihrem Schoß ruht. Und links neben ihr liegt auf einer Stofftraperie ein aufgeschlagenes Buch. Wieso wurde dieses Bild zum Verkauf ausgewählt? Und wie lief der Verkauf dann konkret ab?
Also zunächst einmal, das Bild hat eine sehr bewegte Geschichte, die ich auch gerne noch den ZuhörerInnen näher bringen möchte. Und zwar stammt es vom Schloss Krumke. Das ist nur etwa 3 Kilometer vom Museum Osterbeck entfernt. Und das war das Rittergut des bekannten Geigers und dann Esskritikers Karl Klingler und seiner Ehefrau Margarete, die wohl als Halbjüdin galt. Und ihr Vater wiederum war ein bekannter Bankier, also war Vorstandsmitglied der Deutschen Bank. Und er hieß Arthur von Gwinner. Er hatte das Gut gekauft 1911 und dann als Familiensitz ausgebaut. Das Klingler-Ehepaar wiederum zog 1943 aufgrund der Bombardierung in Berlin dann nach Krumke. Und dort entging sie nur knapp der Verhaftung durch die Gestapo. Also das Kriegsende hat sie gerettet. Aber 1945 wurde das Schloss dann im Zuge der Bodenreform enteignet und die Familie siedelte erst nach Hannover und dann nach München über. 1947 wurde das Kunst- und Kulturgut aus Krumke sichergestellt, darunter 14 Gemälde und das von dir beschriebene Frauenbildnis. Mhm. Das Bild, das kam dann anschließend ins Kreisheimatmuseum Osterburg und wurde 1959 als Gemälde einer Dame inventarisiert. Im Inventarbuch ist dann in der Spalte Vorbesitzer das Herrenhaus von G. also Gwinner, erwähnt. Auf der Karteikarte befindet sich dann die Erwerbungsart Bodenreform, sodass wir ganz klar sagen können, dieses Gemälde stammte aus der Bodenreform. Auf der Karteikarte ist aber auch noch ein anderer Hinweis in roter Tinte zum Verkauf an den staatlichen Kunsthandel. Und zwar steht hier, Wert 180 Mark der Deutschen Notenbank, verkauft für 135 Mark netto, 17.01.1967. Im bereits genannten Ordner Einnahmen-Sonderkonto sieht man dann den konkreten Ablauf dieses Verkaufs. Schon im Dezember 1966 hat das Museum das Bild auf Kommission an den volkseigenen Handel Moderne Kunst abgegeben. Und dann im Januar 1967 kam die Nachricht über den Verkauf. Der angebliche Preis war 180 Mark. Und davon musste ja, wie gesagt, das Museum nochmal 25% abführen, sodass dann 135 Mark blieben.
Alles klar. Ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie spannend allein die Geschichte eines einzelnen Bildes sein kann und wie solche Verkäufe dann abliefen. Ist denn bekannt, wo sich das Gemälde, das ein Ahnenbildnis der Familie Gwinner zu sein scheint, dann heute befindet?
Leider nicht genau. Also wir wissen nicht, an wen und wann der staatliche Kunsthandel das Gemälde verkauft hat. Es ist zu vermuten, dass es in die Bundesrepublik ging, denn am 8. November 1989 wurde ein fast identisches Bild mit der Bezeichnung Bildnis einer alten Dame mit Gesangbuch in der Hand, mit minimal anderen Maßen und ohne Rahmen auf einer Versteigerung des Kunstauktionshauses Neumeister in München für einen Preis von 30.000 D-Mark angeboten. Zur Erinnerung, das Gemälde wurde 1967, wenn es das war, für 180 Ostmark verkauft. Also da ist eine sehr große Spanne zu sehen. Dieses Gemälde ist ein Beispiel für womöglich doppeltes Unrecht. Also erst wurde es im Zuge der Bodenreform enteignet und dann über den staatlichen Kunsthandel weiterverkauft, vermutlich in die Bundesrepublik. Und das wiederum zeigt auch, wie wichtig Provenienzforschung im Bereich SBZ und DDR für das gesamte Deutschland ist. Solche Objekte wie dieses Ahnenbild sind heute unter Umständen Teil privater und öffentlicher Sammlungen in Westdeutschland. Und das gilt es eben auch zu untersuchen.
Ja, da ist noch viel zu tun. Ja, super. Vielen Dank, dass wir dieses Beispiel einmal skizzieren konnten.
Tatsächlich ist es ja auch so, Ebrui und Knorr kennen sich ja auch aus dem Kulturbereich sozusagen. Die kommen beide aus der Verwaltung und haben im Grunde genommen im System funktioniert sozusagen. Und besonders Ebrui hat im System funktioniert. Das heißt, er war auch in der Politik integriert, in der Verwaltung integriert und gleichzeitig in der Museumswelt. Also das heißt, die Verbindungen zu denen, die Objekte enteignet waren und ihm, die waren sehr kurz. Also er hat quasi in der Kreisleitung gearbeitet, ist dann von dort ins Museum gesetzt worden und die Kreisleitung im Grunde genommen ist über seinen Schreibtisch mehr oder weniger die Enteignung gekommen.
Das heißt, er war mehr ein Verwaltungsmensch als ein Museumsmensch?
Ehrlich gesagt ist das wieder so eine, ja, nee, er war wirklich ein sehr ein Museumsmensch. Er war wirklich, ich muss auch sagen, wenn ich seine Arbeit sehe, so wie sie heute ist, wie ordentlich sie ist und auch wie er gesammelt hat, war er ein extrem guter Museumsleiter. Er war auch wissenschaftlich sehr gut dabei und er war so interessiert. Er war ein Verwaltungsmensch, kam aber aus der Kultur, von vornherein. Sein Vater kommt auch aus Osterburg, der war Musiker, der hat quasi in der Orchesterschule gearbeitet und er ist sozusagen über die Verwaltung im Kulturbereich ins Museum gekommen.
Warum meinst du, hat er dann diese Verkäufe so ganz forciert, kann man ja wirklich sagen?
Er hat sie forciert, weil er Geld brauchte. Er hat quasi im Grunde, also nicht er persönlich, natürlich nicht. Man muss sagen, wenn man seine Unterlagen durchsieht, er war unglaublich korrekt und genau. Also das, was er gemacht hat, hat er mit dem vollen Bewusstsein des gerechten, ordentlichen Menschen getan. Und er hat es aus der Notwendigkeit heraus gemacht. Also das Museum brauchte Dinge. Er war sehr erfolgreich als Museumsleiter. Er hat Ausstellungen auch mit dem heutigen Deutschen Historischen Museum zusammen gemacht. Er hat mit Magdeburg zusammengearbeitet. Weswegen ich in meiner Sammlung ein Maschinengewehr hatte, um das ich mich kümmern musste. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Dementsprechend musste er auch investieren. Also man sieht, der hat seine Ausstellungsarchitektur aufgehoben. Er hat viel mit Malern zusammengearbeitet, viel mit Modellbauern zusammengearbeitet. Er hat auch mit Künstlern zusammengearbeitet und hat dort im Grunde genommen mit seinem Kunsthandel auch, es lief nicht Ewigkeiten, aber er hat auch seine Museumsarbeit finanziert. Er hat Gelder bekommen vom Staat, aber dadurch konnte er halt diesen Extraschritt gehen.
Florian, du hast ja sogar Quellen quasi bei dir, was diesen Kunsthandel angeht und auch die Person Ebrui nochmal, wer vielleicht einordnet in der Hinsicht und was ihn so umgetrieben hat.
Also Ebrui, 29. Mai 1964, schreibt ein Konzept. Er kündigt kurz darauf vor Wut, weil in sein Kreisheimatmuseum muss er Räume freiräumen, damit die Stadtbibliothek dort reinkommt. Weil sie aus der Stadtschule raus müssen, weil wegen Bauarbeiten ähnlichem und sie heimatlos geworden sind. Da sieht man ein bisschen so seinen Geist seines Umgangs mit dieser Sammlung und schreibt etwas sehr Passiv-Aggressives, was im Grunde genommen das Gegenteil ist von dem, was die erste Gründung gemacht hat. Ich lese mal den Titel vor. Gedanken über eine eventuelle Auflösung des Kreisheimatmuseums Osterburg und Umwandlung in einen Ausstellungsstützpunkt des Altmärkischen Museums zu Stendal und in ein ehrenamtliches Heimatforschungszentrum im Rahmen eines Kreiskulturhauses. Erstens, Personal. Leiter übernimmt eine andere Funktion und übt, falls er in Osterburg wohnhaft bleibt, folgende ehren- und nebenamtliche Tätigkeit aus. Betreuer der in Osterburg verbliebenen Sammlung, Kreispfleger für frühgeschichtliche Bodenaltertümer, Kreisdenkmalpfleger, Heimatforscher. Verwaltungskraft. Übernimmt eine andere Funktion, eventuell im Rahmen des Kreiskulturhauses oder beim Rat des Kreises. Hausmeister-Ehepaar verbleibt beim Objekt. Schausammlung wird magaziniert und teilweise als Studiensammlung in Magazin aufgebaut. Zum Beispiel Urfrühgeschichte im jetzigen Sonderausstellungsraum Spinnen und Weben und bäuerliche Volkskunde im jetzigen Magazin 4 und 5, Neuzeit zum Teil im Kulturhaus. Magazinbestände werden zum Teil an andere Häuser abgegeben oder verkauft, soweit sie nicht ausgesprochen heimatlichen Charakter tragen. Zum Beispiel Waffen, Gemälde, Münzen, einige Möbel, Schmetterlinge, Vogeleier, Herbarien, Stoffpräparate. Die anderen Bestände, vor allem die urgeschichtlichen, bleiben und werden sorgfältig und übersichtlich magaziniert. Dazu ist erforderlich, den LPG-Speicher als Magazin zu bekommen. Von der Magazinierung sind die Bestände zu bereinigen und unversehentliche Sachen zu entfernen, abgeben, verkaufen oder zum Teil vernichten. Bibliothek. Große Teile können antiquitarisch verkauft werden oder an andere Institutionen abgegeben werden. Zum Beispiel an die Kreisbibliothek, das Institut für Deutsche Länderkunde und andere Museen. Unbedingt verbleiben müssen sämtliche heimatkundlichen Bücher und so weiter und so fort. So. Das ist im Grunde genommen das Gegenteil von der Denkschrift. Im Grunde genommen, statt sich vom Altmärkischen Museum Stendal zu lesen, soll alles ans Altmärkische Museum Stendal gegeben werden oder verkauft werden. Und ja, er war schon prätentiös teilweise, sagt man so. Er war ein guter Museumsleiter. Er hat in dem kleinen Haus in manchen Jahren irgendwie 15.000, 20.000 Besucher gehabt. Das ist in so einem damals auch durchaus Einmannbetrieb nicht schlecht als Museum so. Naja, und so geht es die ganze Zeit hin und her mit unserem Museum so.
Jetzt ist es ja aktuell geschlossen, das Museum, aber so soll es ja nicht bleiben.
Nein, richtig. Also geschlossen ist auch relativ. Das alte Haus in der Breiten Straße 46, dort werden gerade unsere Bestände magaziniert, nicht für den Verkauf und auch nicht für die Abgabe im Altmärkischen Museum Stendal, sondern sie werden magaziniert, damit wir quasi für die Zukunft des Museums an diesem Standort sollte saniert werden oder an einem neuen Standort umzuziehen. Im Moment machen wir Sonderausstellungen. Also wir machen 6 bis 7 Sonderausstellungen im Jahr. Und die Ausstellungen sind sowohl historische Ausstellungen, davon 1 bis 2, und ansonsten Kunstausstellungen. Und zwar von internationalen Künstlern bis zu lokalen Künstlern an diesem Haus. Und wir sind momentan an einem anderen Standort, in einem alten Krankenhaus, ehemaligen Krankenhaus. Dort haben wir einen Sonderausstellungsraum und Geschäftsräume. Dieses Krankenhaus wurde übrigens auf einer mittelalterlichen Leproseanstalt gebaut. Ich hoffe, ich kann da mal irgendwann mal Grabung machen. Genau. Und was wir machen und was früher auch gemacht worden sind und wie im Endeffekt das Museum letztendlich entstanden ist und wieder neu gegründet worden ist, die Leute vor Ort interessieren sich sehr dafür. Wir haben einen partizipativen Ansatz, sowohl mit den Schulen. Unsere Sammlung ist eine Schulsammlung und wir fangen an quasi im Grunde genommen auch mit, also wir arbeiten auch mit den Schulen zusammen. Das heißt, wir haben Ausstellungen und zu jeder Ausstellung ein Konzept, dass die Schüler quasi dort aktiv, museumspädagogisch aktiv werden können. Und das machen wir mit den Lehrern zusammen. Dann machen wir da tatsächlich auch Sammlungen. Unsere Sammlungen nutzen wir. Also wir verleihen die, wir arbeiten zusammen mit den Bürgern vor Ort, dass wir damit was machen. Also unsere historischen Sammlungen sind immer partizipativ. Es hat auch gar keinen anderen Zweck. Wir versuchen einerseits mit den Leuten vor Ort ihre eigene Geschichte zu erforschen, mit den Kindern wilde, bunte Sachen zu machen. Ich hoffe, dass die Leute immer weiterhin zu uns kommen. Also die kommen auch, wir haben also einen Rückhalt in der Bevölkerung. Wir sind eine Schulstadt, wir haben viele Schulen, viele Schüler. Wir arbeiten daran, dass wir bald auch wieder irgendwann mal in ein neues Gebäude kommen, eine neue Dauerausstellung haben und unsere Sammlung, die noch viele Schätze hat, die die Leute noch gar nicht gesehen haben. Oh Gott, wir haben so viel zur Adelsgeschichte der Altmark. Im Grunde genommen zur Adelsgeschichte Brandenburgs. Provenienz, Bodenreform.
Ja, das hört sich sehr spannend an und dann können wir unsere Zuhörerinnen natürlich nur einladen, mal bei dir vorbeizuschauen. Vielen Dank, Florian, dass du heute hier mit uns gesprochen hast.
Ja, danke auch von mir. Ich habe selten eine so bewegte Museumsgeschichte gehört.
Genau.
Danke, liebe Zuhörer, fürs Einschalten dieser Folge. Alle anderen Folgen Museumslauschen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Liked und abonniert gerne den Podcast. Museumslauschen ist ein gemeinsames Format des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den vorgestellten Museen. Es wird möglich durch die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.